Wow, war das ein tolles Video. Ihr Lieben, jetzt kann ich nur noch das wiederholen, was die vier gerade schon gesagt haben. Genau darum soll es heute Nachmittag gehen. Was ist mein Teil, wie kann ich den beitragen, wenn der große Gott das A und das O, der Erste und der Letzte ist? Vorher eine kleine Bemerkung, wenn ihr im Anschluss bitte nicht sofort zum Kaffee springt, sondern erstmal kurz bei dem Büchertisch noch vorbeiguckt und den Infos, weil ich muss nachher noch nach Berlin fahren und ich würde gerne, also nicht, ich bin nicht mehr ganz so lange da, also guckt da bitte nochmal rein. Und dann eine kleine Sache, ich kenne den Marc Oliver und seine Frau Christiane schon ewig. Also die, ihr müsst die mal ansprechen, weil das ist genau so eine Geschichte nach dem Motto, wo Gott hinter unserem Rücken schon was vorbereitet hat. Das ist total klasse. Deren Führung hier, es hat mich total gefreut, die hier zu sehen. Das kleine, große Schärflein ist heute Nachmittag das Thema, ist der Text. Das kleine, große Schärflein. Ich habe ein Büchlein geschrieben, was jetzt demnächst auf den Markt kommt. Das ist ein Gedichteband und einer der Texte darin heißt: Wie sollte der Schöpfer der Welt auf mich angewiesen sein? Doch wie sollte der Schöpfer der Menschen auf mich verzichten wollen? Ich lese es nochmal. Wie sollte der Schöpfer der Welt auf mich angewiesen sein? Doch wie sollte der Schöpfer der Menschen auf mich verzichten wollen? Und das ist sozusagen die Klammer um das, worum es heute Morgen und heute Nachmittag geht. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben den Schöpfer des Himmels und der Erden. Wir haben den, der das erste und das letzte Wort hat in der Geschichte. Dem können wir vertrauen. Aber dieser Gott hat sich entschieden, das, was er in dieser Welt tut, nicht alleine zu machen. Der hat immer schon Menschen genommen. Der hat Israel ausgewählt. Und als Begründung, warum er ausgerechnet Israel für seine Geschichte ausgewählt hat, hat er gesagt, weil ihr das kleinste Volk seid. Super Begründung. Ja, warum hat er der FC Barcelona damals Lionel Messi gewählt? Ja, weil er der kleinste war. Das muss man sich mal vorstellen, diese Begründung. Und dann geht das durch, dann hat er 12 Leute später, Jesus hat 12 Leute berufen. Ja, und was waren das für Typen? Ja, der vorlaute Jesus, der ewig zweifelnde Thomas. Und mit diesen hat er etwas gebaut. Und wir sitzen heute hier, wir hören diese vier Geschichten. Und jeder von euch hat seine Geschichte und seine Berufung und seinen Teil, weil Jesus gerne Menschen gebraucht. Das ist schon echt was Besonderes. Manchmal allerdings, vielleicht kennt ihr diese Situation, denkt man, ja, aber was kann ich denn schon bewirken? Was kann ich denn schon bewirken? Ich arbeite in Berlin, Leute finden das toll, jetzt haben mich auch ein paar angesprochen in der Pause, gesagt, ist ja schön, dass wir da so einen gläubigen Mann haben und es gibt übrigens da noch ein paar mehr Gläubige zum Glück. Und trotzdem fragst du dich manchmal, es gibt 2000 registrierte Lobbygruppen am Bundestag. Und die Evangelische Allianz ist eine von 2000, also ein halbes Promille. Und ich kann es euch verraten, die Tabakindustrie ist besser ausgestattet als wir zum Beispiel. Und fast alle sind besser ausgestattet als wir. Und dann fragt man sich natürlich, was kannst du schon bewirken? Wer bist du schon? Vielleicht kennt ihr das auch. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ihr steht und so. Manchmal fragt man sich, was kann ich denn schon bewirken? Thema Nachhaltigkeit gerade eben. Ja, was kann ich denn schon bewirken, wenn ich auf eine Plastiktüte verzichte, wenn ich mal fair einkaufe? Was kann ich denn schon bewirken? Ein Beispiel für einen Mann im Alten Testament, der sich diese Frage gestellt hat, ist Elia. Er hat gerade Wunder Gottes erlebt, Feuer auf dem Karmel. Und dann war er so ausgebrannt, nachzulesen in 1. Könige 19, dass er am Boden lag und gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich bin alleine und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Was soll ich denn schon bewirken? Und dann begegnet ihm ein Engel und sagt ihm, du, da sind noch 7000 andere. Da gibt es noch ein paar mehr. Und wenn jeder von diesen 7000 seinen Teil tut, dann ist das in Summe etwas Großes. In Summe. Ja, aber was kann ich denn schon, was macht es denn schon aus? Ob ich jetzt meinen Teil tue oder nicht, fällt doch gar nicht auf. Ja doch, es fällt auf. Ich weiß nicht, wer von euch gerne puzzelt. Ich habe mal zu meinem 50. Geburtstag, habe ich von meiner Frau ein 1000-Teile-Puzzle geschenkt bekommen. sie ist nicht das größte aller möglichen Puzzle, aber das war schon eine Größenordnung. Und dann puzzelst du das ganze Puzzle und zum Schluss bist du kurz davor, den Hund zu erwürgen, weil der wahrscheinlich einen Teil gefressen hat. Auf jeden Fall, sonst war es keiner und das Teil war weg. Und du merkst, was mit dir los ist. Dieses eine blöde Puzzle verfehlt und so ist so viel gepuzzelt und das ganze Puzzle funktioniert nicht, weil ein einziges Teil fehlt. Jetzt übertrag das mal. Ich bin ja nur ein Zweitausendstel, aber vielleicht bin ich gerade der, der in einem bestimmten Moment für einen Abgeordneten sagen kann, ich bete mal für Sie. Oder der gerade, wenn es reif ist, ein politisches Thema voranbringen kann. Und vielleicht bist du gerade die Person, die in dem Moment für jemanden betet, der darum ringt, wo seine Berufung hingeht, und du hast für ihn gebetet und später stellt sich raus, genau in dem Zusammenhang. Dieses eine Puzzleteil macht das Bild komplett. Vielleicht sieht man das nicht. Meine Frau hat mir so ein komisches Puzzle geschenkt, wo so viel Himmel war, dass ich da fast verzweifelt bin. So eine Lösung war dann zum Schluss auch so ein Stück blau ausmalen hinter, ne? Die einzige Chance. Weil den Hund wollte ich dann doch nicht erwürgen. Und dann merkst du plötzlich, jawohl, du bist gebraucht. Darum soll es heute Nachmittag gehen. Der große Gott, der Schöpfer der Welt, der alles selber machen könnte, möchte lieber mit dir und mir sein Reich bauen. Und ein wunderbares Gleichnis, ihr habt das zum Titel ja schon gehört, oder eine wunderbare Geschichte aus dem Neuen Testament, ist genau die von der bittenden Witwe und ihrem kleinen Schärflein. Ich lese aus Lukas 21 die Verse 1 bis 4. Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Jesus blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu dem Opfern gelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. 4 Gedanken dazu, wie ich mich von Gott gebrauchen lassen kann. Am Beispiel dieser Witwe. Der erste Gedanke, eine Frage der Perspektive. Was ist viel, was ist wenig? Was ist viel, was ist wenig? Es ist einfach eine Frage der Perspektive. Von außen sieht es so aus, als wenn diese Frau nichts zu geben hat. Minimst. Und der Reiche, der bringt so viel mehr. Und die anderen Reichen, die bringen so viel mehr. Was hat das denn schon für eine Bedeutung, ob sie die paar Groschen da jetzt auch noch in die Kollekte schmeißt? Es hat eine riesengroße Bedeutung, weil für sie und aus ihrer Sicht ist es alles. Und die anderen geben aus ihrem Überfluss. Und wie schnell vergleichen wir? Wir vergleichen uns, wir vergleichen andere. Und sobald wir vergleichen, geht es schief. Es fängt in der Familie an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Unsere Kinder, die ersten 2, waren super in der Schule. Die haben auch ein super Abi und studieren toll, alles klasse. Dann kommt die 3. hinterher und die konnte in der 1. Klasse das Lesen nicht lernen. Die hat sich so schwer getan. Die hat geheult und meine Frau ist verzweifelt und wir haben geübt und so. Es ist ihr so unfassbar schwer gefallen. Und dann vergleicht sie sich. Bei den anderen war alles so leicht. Und dann wird sie natürlich auch von den Lehrern verglichen. Ja, wieso bist denn du so doof? Ja, du bist doch auch eine von den Heimowskis. Da ist der Vergleich drin. Und wozu führt das? Dieser Vergleich führt zu verkrampfen und sich messen und dann nicht gerecht werden wollen. Wir leben in einer Kultur, in der das üblich ist, ganz üblich ist, über Instagram, über andere Dinge sich zu vergleichen. Wir leben in einer Bewertungskultur. Immer, wenn du zu einem Arzt gehst, vergleich dir mit dem anderen. Alles wird verglichen, 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 stets und ständig. Und bei Vergleich kann man immer nur verlieren. Immer. Wirklich immer. Da heißt du Cristiano Ronaldo und es gibt eben tatsächlich Lionel Messi. Es gibt immer irgendeinen anderen, mit dem du dich vergleichen kannst, und dann, der kann immer mehr. Und das Verrückte ist, dass wir uns ja immer messen an denen, die irgendwie größer aussehen, die stärker da sind. Was wir aber total vergessen, ist, dass vielleicht jeder sein Päckchen zu tragen hat. Dass vielleicht jeder schwierige Dinge hat. Also das Gegenteil von Vergleich ist, sich zu interessieren, meins herauszufinden und beim anderen herauszufinden, wer bist du. Ich habe einige Jahre lang an einer dualen Hochschule unterrichtet, Sozialethik und Wirtschaftsethik. Als Pastor, das war so freiberuflich nebenbei. Und irgendwann treffe ich einen der Professoren auf dem Gang und der Professor, wir plaudern so ein bisschen und dann sage ich, und wie geht's? Und die Kinder kannten sich, die waren zusammen in der Grundschule. Und sage ich, und was macht der, macht dein Sohn? Und sagt, komm mal kurz mit in mein Büro. Und so, was ist denn? Ja, dem geht's überhaupt nicht gut und der wird jetzt wahrscheinlich sitzen bleiben und so. Und beruflich und die Perspektive und wenn der jetzt die Klasse wiederholen muss, dann gucke ich ihn an und sage, du, also mal ganz ehrlich, Thomas, ich habe die 7. und die 9. wiederholt und die 10. auch nicht geschafft. Und aus meinem Leben ist trotzdem noch was geworden. Dann guckt er mich an, herrlich. Also, wenn wir schon so reden, also ich habe natürlich die 8., in der 8. bin ich aussitzen geblieben, sagt er dann. Und dann plaudert man so ein bisschen und sagt, ja guck mal, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und am Ende vom Gespräch sagt er mir, du, das war jetzt super, danke, aber tu mir bitte einen Gefallen, erzähl hier niemandem, dass ich sitzen geblieben bin. Ja, was die von mir denken. Ich gehe raus aus dem Büro, laufe über den Flur und treffe einen anderen Professor. Der war eine Weile nicht da und dann spreche ich ihn an und sage, Wolfgang, du warst jetzt eine Weile nicht da, was ist denn los? Ja, komm mal kurz in mein Büro. Weißt du, ich hatte eine echte Krise und Burnout und war in der Klinik, Therapie gemacht. Sagt, du, ich habe auch mal eine Therapie gemacht. Ich war suchtkrank, ich war in der Langzeittherapie 11 Monate. Was, du auch? Und dann erzählt er seine ganze Geschichte und packt alles aus. Und bedankt sich dann für das Gespräch und sagt, kurz bevor ich sein Büro verlasse, du, aber tut mir eingefallen, erzähl das keinem. Was werden die von mir denken, wenn die wüssten, dass ich einen Burnout hatte? Jeder hat seine Geschichte. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Jeder hat sein Maß. Und es ist immer eine Frage der Perspektive, wie ich das wahrnehme. Wenn wir uns darstellen als die, die immer gut sind, Leute, das gibt es nicht. Und wir müssen nicht denken, die anderen, denen geht es immer gut und mir geht es immer schlecht. Nein, das ist nicht so. Das Gras auf der anderen Wiese ist nicht grüner. Sobald du auf ihr stehst, ist deine Wiese wieder grüner. Du brauchst nur zu wechseln. Also ganz wichtig bei der Geschichte ist, nicht vergleichen, nicht messen an dem, was andere können, sondern ganz persönlich fragen, was ist mein Maß? Was kann ich tun? Was kann ich geben? Was macht mich aus? Was ist meine Begabung? Was steckt in mir drin? Nicht vergleichen, sondern die Perspektive wahrnehmen. Und auch wir dürfen das nicht unterschätzen. Also in der Bibel steht auch Ehre, wem Ehre gebührt und das ist auch gut so. Aber wenn wir zum Beispiel in Berlin unterwegs sind, dann willst du natürlich, die erste Frage ist dann oft, hast du den Bundeskanzler oder früher die Bundeskanzlerin mal gesehen? Da geht es immer um Wichtigkeit und wer wie viel bedeutet. Auch in Gemeinden ist das ganz schnell so, wenn du dann erstmal Pastor bist oder Ältester, irgendwas. Aber was wissen wir denn über das stille Gebet von irgendeiner behinderten Frau, die kaum sprechen kann, weil sie eine Spastik hat? Was wissen wir denn über das Opfer von einer Oma, die ihren letzten Cent noch gibt, damit der Enkel sein Abi machen kann oder das Studium schafft? Was wissen wir denn schon? Was wissen wir denn schon? Lass uns das eigene sehen und die anderen wertschätzen, aber uns nicht vergleichen. Es geht fast immer schief. Und hier merkt man, die Perspektive ist auf die Menschen, die ganz viel geben können und die werden besonders geehrt. Und Jesus sieht das Schärflein der Witwe. Jesus sieht das Wenige, das doch alles ist. Mehr kann man nicht geben als alles. Das Zweite, eine Frage des Herzens. Eine Frage des Herzens. Warum geben die Pharisäer? Jesus hat es an manchen Stellen gesagt, damit sie gut dastehen, damit sie Anerkennung bekommen, damit man sie wahrnimmt, damit man sieht, wie das ist. Es gibt auch in der Gemeinde so Leute. Es gibt welche, die geben ganz treu ihren Zehnten und es gibt welche, die wollen immer ein Projekt und dann müssen sie auf der Bühne stehen und dafür auch geehrt werden und so. Geben in Summe weniger, aber tun wichtiger. Und diese Frau hier hat aber eine Herzenshaltung und die Herzenshaltung ist, ich möchte das, was ich habe, Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte das, was ich habe, Gott zur Verfügung stellen. Die Herzenshaltung, das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Als Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und dann dem Auferstandenen begegnet, Johannes 21 nachzulesen, und die beiden ganz scheu miteinander reden, erst grillt, Jesus gibt Fisch, nachdem sie feinen Fisch gegessen haben, nimmt Jesus den Petrus an die Seite und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt aber, du weißt doch alle Dinge. Und Jesus fragt nochmal, hast du mich lieb? Und dann ein drittes Mal, hast du mich lieb? Und dann kriegt Jesus eine Berufung. Und die Berufung heißt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, kümmere dich um die Herde. Was ist die Voraussetzung für die Berufung? Das Temperament von Petrus, die Treue von Petrus. Sein Temperament hat schon viel zerschossen. Seine Treue ist gerade krachend gescheitert. Was ist das Argument für seine Berufung? Die Frage danach, liebst du mich? Liebst du mich? Die Frage nach unserer jeweiligen Berufung ist nicht in allererster Frage, ob ich das bei der Freiwilligen Feuerwehr mache oder ob ich auf eine Bibelschule gehe, ob ich in die Mission gehe oder ob ich meine Kinder erziehe. Die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung tue ich das? Und Jesus fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich habe alles für dich gegeben. Und ich möchte gerne mit dir in die Ewigkeit gehen. Ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet. Ich möchte gerne, dass du dabei bist. Ich möchte gerne, dass durch dich Menschen dabei sind. Hast du mich lieb? Hast du verstanden, wer ich bin? Hast du verstanden, dass es bei uns nicht in erster Linie um die richtige Theologie oder sonst irgendetwas geht? Nicht um Reichtum, nicht um Begabung, nicht um Status, nicht um Anerkennung, sondern hast du mich lieb? Und hier ist diese alte Frau und die sagt, ich habe dich lieb. Ich habe meinen Zivildienst gemacht bei der Heilsarmee in Hamburg und wir hatten dort viele obdachlose Menschen. Und ich möchte zwei Erfahrungen schildern, die mich total fasziniert haben. Die eine Erfahrung war, da hatten wir häufig 50, 60-Jährige, die rochen, die stanken, die waren betrunken. Und dann haben die in einer Veranstaltung, die evangelistisch war, ihr Leben Jesus gegeben. Und da gab es dann so eine Bank, die Bußbank hieß das, oder Gebetsbank, und dann knietest du nieder und betest mit diesen Leuten. Und im Gebet haben mir mindestens 10 gesagt, wenn meine Oma das noch sehen könnte. Die hat mir als Kind aus der Kinderbibel vorgelesen. Die hat mir immer gesagt, ich bete für dich. Aber die ist schon seit 10, 8, 7, 15 Jahren verstorben. Wenn die das noch miterlebt hätte. Und ich konnte jedes Mal sagen, keine Sorge, die kriegt das mit. Im Himmel ist jetzt Freude und sie ist eine von denen, die jetzt jubeln. Die zweite Erfahrung, jemand, Horst hieß er, schwerer Alkoholiker, sich bekehrt, rausgegangen, rückfällig geworden, umgekehrt zu Jesus, wieder rückfällig geworden und das immer, immer wieder. Und einmal saßen wir da an dieser, knieten da an dieser Gebetsbank und der Horst fängt an zu weinen und es schüttelt ihn, ja. Und das alles mit einem Geruch, einem Dunst von Alkohol, schwerem Rotwein und nicht gewaschen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Situation. Und er betet und sagt, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und die da draußen, die lachen mich aus. Ja. Ich erzähle denen von dir und die lachen mich aus, sagen, du säufst doch genauso wie wir. Du bist doch genauso kaputt wie wir. Aber Herr, ich schaffe es nicht, aber du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich saß da und dachte, wer bin ich denn, dass ich ihn verurteile, nur weil er es nicht schafft, mit dem Saufen aufzuhören? Was für ein Herz. mein Herz war nicht so bei Jesus wie seins. Ich hätte eher gesagt, na, wenn du es ernst meinst, dann hör jetzt auf und alles wird super. Mein Herz war hart, sein Herz war weich. Es ist eine Frage der Herzenshaltung. Jesus fragt, um uns gebrauchen zu können, hast du mich lieb? Uwe, Manfred, Dorothea, Martina, Rolf, hast du mich lieb? Und dann geh, ich will dich senden in deine Aufgabe. Und das ist nicht die Frage, was du kannst, das ist nicht die Frage, was du bist, sondern die Frage, wo ist dein Herz? Damit Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir die richtige Perspektive, indem wir uns nicht vergleichen, und wir brauchen die richtige Herzenshaltung. Drittens, eine Frage des Vertrauens. Eine Frage des Vertrauens. Sie gibt alles, was sie hat. Ich lese es nochmal vor. Sie hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Wie kann man alles hergeben und es geht trotzdem? Wie soll das funktionieren? Ich hatte in meiner Gemeinde Ehepaar, beide durch ganz schwierige Zeiten gegangen, beide eine Scheidung hinter sich und dann mit Jesus angefangen, geheiratet. Beide haben sich nach Kindern gesehen. Er hatte die erste Ehe wirklich, die hat er vergeigt und hatte keinen Kontakt zu seinen Kindern. Sie konnte in der ersten Ehe keine Kinder kriegen. Und dann bekam sie ein Kind und dieses erste Kind ist gestorben. Und dann bekam sie nochmal ein Kind und dieses Kind hatte Down-Syndrom. Und dann bekam sie nochmal ein Kind und das war kerngesund. Und in dieser ganzen Konstellation mit Scheidung, mit Zerbruch, mit Trauer um das erste Kind verliert er dann noch seinen Job. Und ich halte an einem Sonntag eine Predigt zum Thema Zehnten geben. Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich aus Maleachi. Bring den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus und du wirst sehen, dass ich dich belohne sozusagen, dass ich dich versorge. Und ich sage zu Leuten, es gibt nicht viele Dinge, wo man Gott mal richtig erleben kann, wie das Geben. Gebt den Zehnten und ihr werdet merken, ihr seid versorgt. Weil das ist eine biblische Verheißung. Es gibt keine Verheißung für Gesundheit. Es gibt eine Verheißung für, wenn du treu gibst, wird Gott dich versorgen. Dann kommt die Frau hinterher zu mir und sagt, Uwe, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe das schon mal überlegt und habe das komplett durchgerechnet. Wir haben so schon nie genug. Es ist nicht möglich. Wenn wir unseren Zehnten geben, wird das Geld nicht reichen. Und ich weiß nicht, wie wir das jetzt mit all der Last, die wir haben, wie wir das auch noch hinkriegen sollen. Sage ich so ganz ehrlich, wenn ihr es nicht wollt, dann macht es nicht. Aber es ist nicht meine Sache, sondern es ist Gottes Verheißung. Ich kann dafür nicht bürgen, aber Gott bürgt dafür. Okay, wir haben einen Dauerauftrag für die Gemeinde eingerichtet und haben noch was in die Mission gespendet. Und nach 3 Monaten kommt sie wieder und sagt, Uwe, wir haben seit 3 Monaten Überschuss auf dem Konto und ich weiß nicht, warum. Da ist kein blauer Schein vom Himmel geflattert, da war kein Umschlag im Briefkasten. Es war einfach übrig und ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären. Wird das schon mal ausprobiert? Mal gemacht? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, Mensch, ich bin Schüler, ich kriege nur 50 Euro Taschengeld, ich kann doch von 50 Euro und ja noch 5 Euro abgeben. Boah, da kriegst du mal einen Burger für, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich verdiene aber 10.000, ich kann auch nicht auch noch 1.000 davon abgeben. Weißt du, wie viel das ist? Ist schon echt interessant. Die einen können den Zehnten nicht geben, weil es zu wenig Geld ist, die anderen können ihn nicht geben, weil es zu viel ist. Und die in der Mitte, die können, weiß ich nicht, warum nicht. Es gibt ja Leute, die sind dann im Glauben gewachsen, die haben am Anfang den Zehnten gegeben und so mit den Jahren, jetzt geben sie schon den 20., den 30. Diese Frau gibt alles. Alles. Und Gott, Jesus, sagt, So war es gut. Es war richtig. Jesus sagt, das ist ein Vorbild. Sie wird versorgt werden. Sie wird versorgt werden. Es ist der Gott, der sagt, dass er sich um die Witwen und um die Waisen kümmert. Probiert es doch mal aus. Vertraut Gott auch beim Geldbeutel. Probiert es doch mal aus. Übrigens ähnlich auch mit Zeit im Ehrenamt oder so, die investiert und plötzlich kommt was zurück. Ich muss da mal an meine Tochter Talita denken. Wir hatten mal in der Gemeinde, haben wir für ein Projekt in Indien gespendet, gesammelt. Und unsere Kinder kriegten immer so für jede Schulklasse 1 Euro Taschengeld. Ja, und so. Und sie war in der 4. Klasse, hatte also 4 Euro Taschengeld im Monat. Und dann gesammelt und dann hat sie gesagt, ich gebe 20 Euro. 4. Klasse. Also gesagt, Talita, das ist aber für 5 Monate. Willst du wirklich so viel Geld geben? Ja, willst du das wirklich hergeben? Überlegst dir gut, weil man will die Kinder zu Großzügigkeit erziehen, aber man will sie auch zur Verantwortlichkeit erziehen. Dann guckt sie mich an und sagt, aber natürlich, Papa, weil, und zieht aus ihrer Tasche noch einen 20er. Sagt, ich habe da noch die 20 Euro von Oma. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, weil das ist so ein wunderbares Bild dafür. Mensch, Gott versorgt uns, wenn wir großzügig sind. Der 4. und letzte Gedanke. Uns hinzugeben ist nicht eine Frage von Begabung, sondern von Berufung. Es ist nicht eine Frage von Begabung, sondern von Berufung. Früher gab es so einen Satz, vielleicht kennt ihr die Älteren noch, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich mal Theologie studieren kann. Aber als ich Jesus kennengelernt habe, haben sich Dinge verändert, es haben sich Türen aufgemacht, es haben sich Möglichkeiten ergeben, die waren nicht denkbar, ohne dass Gott eingegriffen hat. Und das Gebrauchtwerden von Gott hat einfach viel damit zu tun, zu sagen, Herr, wo ist mein Herz, was wird mir wichtig, wo sendest du mich hin, was könnte sein, dafür fragt man auch mal andere, dafür fängt man an, sich auszuprobieren, mitzuarbeiten in Gemeinden und irgendwo ehrenamtlich. Und dann merkt man, da wo Gottes Berufung ist, da gehöre ich hin, da passe ich hin, da passe ich wie die Faust aufs Auge. Nicht alle passen in die Politik, nicht alle passen in die Mission, nicht alle passen in die Freiwillige Feuerwehr, nicht alle passen in den Musikdienst, aber da, wo Gott mich beruft, wo Gott mich hinstellt, da wo ich sein soll, da werde ich Reich Gottes bauen können. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Frage nach der Berufung. Und immer wieder auch hinzuhören, Gott, wo ist mein Platz? Was hast du vor? Was ist dran? Wenn Veränderungen anstehen. Ich sage das jungen Leuten manchmal, die dann fragen, ja, wo kriege ich einen sicheren Job und wo kriege ich vielleicht noch meine Rente und ich will mich verbeamten lassen, weil das kann alles schiefgehen, wenn es nicht deine Berufung ist. Das kann alles richtig sein. Familie zu versorgen ist eine tolle Geschichte. Aber wenn ich nur noch das gucke, wo ich am sichersten durchkomme, werde ich in meinem Leben unglücklich. Die Frage ist die, Herr, wo sendest du mich hin? Was hast du für mich vor? Was soll es sein? Wo kannst du mich gebrauchen? Denn der Schöpfer der Welt ist nicht auf uns angewiesen, aber er will uns sehr gerne gebrauchen und hinsenden. Uns als Person, unsere Begabung, unsere Gebete, unsere Stimme, die wir erheben können, das Zeugnis, das wir haben, das Leben, das Bände spricht, aber eben gemäß seiner Berufung. Und ich finde es schon gewaltig, dass dieser große, lebendige Gott, der das A und das O ist, uns mit unserem kleinen Schärflein gebrauchen kann, dass wir Teil von etwas sind. Das ist eine schöne Sache, oder? Dass ich Reich Gottes mitbauen kann. Dass du, dass ihr, jeder Einzelne Reich Gottes mitbauen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Der lebendige Gott möchte uns gebrauchen und so wie er diese Witwe zum Beispiel nimmt und ihr Schärflein herausgibt, so ist es wichtig, dass wir die richtige Perspektive einnehmen, dass wir uns nicht vergleichen mit anderen, sondern gucken, was macht mich aus? Was kann ich? Und das ehrlich tun, ohne uns zu vergleichen. Es war eine Frage des Herzens, so wie bei Petrus. Hast du mich lieb? Was möchte ich antworten, wenn Jesus mich das fragt? Und selbst im Scheitern, selbst im Versagen, selbst im Verzweifeln kann ich darauf ein Ja sagen, so wie Horst das konnte und wie Petrus das konnte. Es ist drittens eine Frage des Vertrauens. Bin ich bereit zu sagen, zu investieren, weil er mich versorgt? Und es ist viertens eine Frage von Berufung. Herr, wo du mich hinsendest, dahin möchte ich gehen. Amen.